Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. So, jetzt gibt es erstmal nur eine kurze Schmackhaftmachung oder ja, kurze, wie sagt man das? Ich kann jetzt nicht sagen Geschmäckle, das wäre jetzt was Negatives im Schwäbischen. Aber ja, ich möchte euch die Predigt schmackhaft machen, weil eure Zungen sind wahrscheinlich schon wässrig von dem ganzen Süßgebäck, was da steht. Deswegen nur ein kurzer Hinblick und Hinweis auf das, was es danach im Kaffeetrinken gibt. Und zwar zum Tagesvers, den der Tobi uns schon vorgelesen hat, möchte ich euch schon mal vorlesen und euch ein paar Gedankenanstöße mitgeben, die ihr gegebenenfalls in Gesprächen und Sekunden, wo euch während des Kaffeetrinkens vielleicht sogar langweilig ist oder ihr mit Kauen beschäftigt seid, schon mal nachdenken könnt. Du Tochter Zion, freue dich sehr. Haben wir das noch hier vorne? Danke. Du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Sieh, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Ja, Tochter Zion, man soll sich freuen und den Hund am besten nicht zum Jagen tragen, obwohl das ja fast ein Widerspruch in sich zu sein scheint, denn kann man schon befehlen, sich zu freuen? Offenbar geht das irgendwie schon. Ich glaube, wenn man zum Nikolaus was geschenkt gekriegt, ne, dann kann man zum Kiron auch mal sagen, hier, freu dich jetzt, ist schön drin. Hast hier nicht nur ein paar Nüsse drin, hast vielleicht auch noch einen Schokoriegel drin, keine Ahnung. Vielleicht denkt der Kiron sich dann oder die Lisbeth, okay, das gefällt mir aber gar nicht, was da drin ist, dann kann ich mich jetzt doch nicht so sehr freuen. Bei dem König, der in Jerusalem einzieht, gibt es allen Grund, sich zu freuen. Ist eine ziemlich krasse Aufforderung, weil da haben wir das Wort du, dich, du, dein, dir. Wie viele unterstrichene Worte haben wir hier? Könnt ihr mal zählen? Fünf. Exakt, fünf Stück. Also ein Appell förmlich auszurasten und ist sehr persönlich. Sehr persönlich. Eine besondere Beziehung zwischen Gott und seiner Stadt und den Leuten, die drin wohnen. Jerusalem, ja, wir sind ja nicht in Jerusalem, wir sind hier in Görlitz, aber im Grunde betrifft es ja alle, die zu Gottes Volk gehören, dürfen da sich mit eingeschlossen wissen und sagen, jo, wir sollen uns jetzt freuen, weil jemand ganz Besonderes kommt. Freuen, ja, freuen. Manche Leute freuen sich ruhig, die sitzen einfach da und genießen still ihr Glück für sich, andere, die flippen förmlich aus. Vielleicht so, wie wenn die deutsche Herren-Fußball-Nationalmannschaft endlich mal wieder gewinnt. In einem großen Turnier, so richtig. Okay, ich meine, letztes Mal gegen Portugal ging es ganz gut her, das war es aber auch. Mal gucken, was gegen Spanien so drin ist. Ich habe so meine Zweifel. Das wäre Grund zur Freude. Was ist der Grund zum Jubeln für das Volk Gottes? Grund, sich zu freuen, nicht, dass der Nikolausstiefel gefüllt ist, sondern dass der König kommt. Man könnte auch sagen, mach die Augen auf, du kriegst hohen Besuch. Für die historische Ausgangssituation etwa 520 Jahre vor Christus ist das nicht selbstverständlich, dass die Leute sich freuen können und dass sie da hohen Besuch von ihrem König kriegen, denn sie wurden nach der Eroberung Jerusalems 586 vor Christus fremdbestimmt, fremdregiert. Kennen wir das? Fremdbestimmung. Dass uns jemand anders bestimmt, jemand anders nicht nur uns sagt, was wir zu tun haben, sondern über uns verfügt. Oder vielleicht etwas. Werden nicht auch wir Christen, die wir zum erweiterten Gottesvolk gehören, oft bestimmt von äußeren Begebenheiten oder gar Zwängen? Vielleicht sind es auch gesellschaftliche oder politische Vorgaben. Gut, gegen Stromkostenerhöhung können wir uns nicht so wirklich wehren. Klimakleber muss man nicht unbedingt unterstützen, die Energiewende auch nicht. Und trotzdem, ja, gibt es so manche Sachen, die einem vielleicht auferlegt werden. Vielleicht sind wir aber auch persönlich fremdbestimmt von ungesunden Gewohnheiten, die wir uns theoretisch abgewöhnen könnten, aber es vielleicht nicht wirklich wollen. Der König, der hier einzieht, der will sein Volk aus der Fremdbestimmung befreien. Er ist nämlich ein gerechter Herrscher. Sieh, dein König kommt zu dir. Vergiss es nicht, du hast noch einen König. Nicht einen, der über dich bestimmt, sondern du hast einen König. Ist dir wichtig, welches Ansehen du bei ihm genießt? Ist uns wichtig, dass wir hohes Ansehen bei Menschen genießen oder bei unserem wahren König, Gott, Jesus Christus? Ein gerechter Herrscher ist er. Ein Gerechter und ein Helfer. Oh, wie sieht man sich nach Gerechtigkeit? Ne? Im Kindergarten, da ist es schön, wenn der andere einem die Spielsachen nicht wegnimmt, mit denen man zum Spielen hat. Es ist schön, wenn man in der Schule gerecht bewertet wird und der Lehrer nicht seine Lieblingsschüler hat. Weiß ich mal, da ist mal ein Mädel ausgebrochen und sagte, Herr Kleiner, Sie tun immer die Ihrer bevorzugen, das finde ich unfair. Ja, das weiß ich heute noch. Und ich hatte sogar auch mal den Eindruck, dass ich ungerecht behandelt wurde, allerdings positiv. Also ich habe viel bessere Noten gekriegt, als ich eigentlich mündlich mitgemacht habe. Das war schon auch lustig. Für andere vielleicht weniger schön, die dann einmal eine schlechte Note hatten und dann immer schlechte Noten bekamen. Auf jeden Fall, der König hier ist gerecht. Wie sehnt man sich aber auch nach gerechten Regierungen, Politiker, die ihre Wahlversprechen halten, die ihre Entscheidungen zum Wohle des Volkes treffen, die Steuergelder fair einsetzen und nicht zum Beispiel für ein Kanzleramt, das jetzt für 777 Millionen ausgebaut werden soll, eine Gesamtgröße letztlich, die noch die des Weißen Hauses in Amerika übertrifft. Habt ihr wahrscheinlich alle gehört, ist jetzt auch schon einen Monat her, aber widerrufen ist es noch nicht. Das ist eigentlich schade angesichts dieser hohen Kosten, was die Energie angeht, die man der Bevölkerung auferlegt. Zugegeben, es ist auch für Politiker allgemein schwer, wirklich gerecht zu sein. Je mehr Verantwortung man hat, desto leichter ist es, etwas zu übersehen. Doch auch wir als Otto-Normalverbraucher werden das kennen, dass wir primär unsere Sicht sehen und uns aufregen und es ungerecht ist, wenn wir übersehen werden, wenn wir zu kurz kommen, wenn wir nicht so behandelt werden, wie es uns gerecht erscheint. Doch der König hier, der König Jesus, der König, der in Jerusalem einzieht, der ist gerecht und er kann helfen, weil ihm geholfen wurde. Ja, wir haben richtig gehört. Der König ist einer, dem zunächst selbst geholfen wurde. Paulus spricht davon später im Philipperbrief. Herzlich willkommen, ihr seid noch nicht zu spät. Wir sind zu früh heute, ne? Wir haben noch nicht alles weggegessen, ist noch mehr als genug übrig. Bitte? Schön, dass ihr da seid. Ja, wir haben richtig gehört. Dem König Jesus wurde zuerst geholfen. Im Philipperbrief heißt es, darum hat ihn auch Gott erhört und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Gott hat ihn aus den Toten erweckt. Wenn er ein Wunder getan hat, hat er nicht selten zunächst Kontakt mit seinem himmlischen Vater aufgenommen. Vor der Vermehrung der Brote für die 5000 hat er erst die Brote zum Himmel gehoben und gedankt. Er war sich der Abhängigkeit zu seinem himmlischen Vater bewusst. Wir uns auch in einer Sicherheitsgesellschaft, in einem Land, wo die Versicherungen, glaube ich, so wichtig sind wie in keinem anderen Land. Ja, der König ist ein Gerechter und ein Helfer. Er kann helfen, weil ihm selbst geholfen wurde und er reitet auf einem Esel und arm. Ja, mit so einem Esel. Wer will mal von den Kindern, die hier anwesend sind, mal den Esel hier suchen in der Krippe? Chiron, ich glaube, du bist der Einzige. Die anderen sind alle draußen. Willst du mal den Esel hier suchen? Hilfst du mir mal? Cool, dass du kommst.
Das ist der Esel. Genau, gib mal hoch und gib mal mir. Ich danke dir.
So, der Kiron hat den Esel gefunden. Ja, so ein Esel. Wofür steht ein Esel? Für Kraft. Ernsthaft? Ein sturer Esel, ja, ja. Richtig, Bileam, der sture Esel, ne? Und der war aber noch weniger stur als der Bileam selber. Ja, er hat Lasten getragen, allerdings war es der Lastenträger der einfachen Leute. Das ist Weiterbildung. Ich danke dir. Wir danken dir. Der Esel hat schon direkt einen Hinweis auf Karfreitag auf seinem Rücken. Sehr spannend. Warum kann man eigentlich nicht auf dem Ross? Hätte auch auf dem Pferd kommen können. Wir würden heute... Bitte.
Weil er Diener ist.
Ein Diener. Richtig. Ein Helfer. Wer hoch zu Ross kommt, der kommt so ein bisschen von oben herab. Eher Hochmut als Demut. Es war das nicht nur das Gefährt der Reichen, ja, es war das Gefährt der Heiden. Den Juden war es verboten, Pferde zu besitzen oder auf Pferden zu reiten. Sie sollten sich nicht auf Wagen und Rosse verlassen. Ja, und mit so einem Esel könnte sich heute kein Politiker eine Dienstwagenaffäre nachsagen lassen. Das wäre doch mal was, ne? Was gibt es heute für Alternativtiere, denen man den Abgeordneten als Fahrgestell anbieten könnte, im übertragenen Sinne? Das E-Bike, okay. Der Drahtesel, okay, ja, das ist dann ein paar Stufen langsamer. Mir fiel noch die Ente ein. Der alte Zitrön, der Ente genannt wird. Was gibt es noch für ein Tier im Straßenverkehr, nicht nur die Ente?
Käfer.
Käfer, genau, danke. Fällt euch noch was ein?
Schwalbe,
war das ein Motorrad? Nee. Ah, okay. Alles klar, ihr seid gut. Die Schwalbe, herrlich. Ja, wer würde denn von den Politikern, ist in der DDR jemand mit der Schwalbe gefahren? Nee. Nee, ne? Nee. Eben, mit einem Käfer, mit einer Ente würde niemand fahren. Die wollte noch dienen, ne? Die Gemeindeschwester. Ja. Ja, so ein Esel. Zeichen fürs Dienen. Taugt allerdings nicht für einen Kampf. Er taugt dafür, dass ein Zimmermann seine schwangere Frau, die ca. 150 Kilometer von Nazareth nach Bethlehem transportiert. Das waren etwa 2 Wochen. Vielleicht noch länger. Was sagt das über den König aus? Kein fetter Dienstwagen, kampfunfähiges Lasthaustier, undercover. Traut er sich nicht? Er kommt zu denen, die ihn erwarten. Er kommt zu denen, die bereit sind, in ein stallähnliches Gebäude zu gehen. Geburtshaus vielleicht auch nur, noch nicht mal. Hebammen gab es nicht. Maria wird das Nötigste von zu Hause gewusst haben. Für denen, die bereit sind zu kommen, wie demütige Könige aus dem Morgenland. Ja, da ist der König von Jerusalem in guter Gesellschaft, denn er ist selbst der, der als König der Juden bezeichnet wird. Ja, und Hirten sind da. Auch da ist er in guter Gesellschaft, denn er nennt sich selbst der gute Hirte. Und Otto Normalverbraucher, ein Zimmermann und ein junges Mädchen, sprich Josef und Maria. Alle sind vertreten und doch bestimmte, die bereit sind, selber demütig sich unter
seine Herrschaft zu bequemen. Er bringt Frieden für beide Gruppen, ja für alle Gruppen, die sich an ihn halten. Armut ist jetzt nicht unbedingt das, woran wir denken, wenn wir die Worte Frieden, kommt jetzt noch als nächstes, ne? Wenn wir die Worte Frieden und König hören. Kannst du einen Vers weiterklicken, Michael, bitte? Danke. Ja, die Wagen werden vernichtet und die Kriegsrosse, denn er wird Frieden gebieten den Völkern. Gott Vater wird allen Kämpfen ein Ende bereiten, indem er alle Kampfgeräte und Militärwerkzeuge außer Gefecht setzt. Ephraim sollte allein auf den Herrn vertrauen. Wer ist mit Ephraim gemeint? Jein. Gehört mit dazu. Tatsächlich Kurzantwort Israel. Im Alten Testament ist Ephraim oft der Kurzname für alle Nordstämme. Ephraim ist einer von ihnen. Und wofür steht Jerusalem? Ganz genau, ganz klar für Juda. Hier ist von Israel und Juda die Rede, weil Gott eine Zukunft für sein Volk als Ganzes hat. Ja, es wird brenzlig. Israel hat sich teilweise auch mit Waffengewalt verteidigt, als sie an der Macht waren und einen König über sich hatten. Die Heiden haben sich auch, die feindlichen Völker, mit Waffen und mit Heeren fortbewegt und ausgebreitet. Und weltweit erleben wir an vielen Ecken nichts anderes. Auch in Europa wird es ja nun langsam brenzlig. Vielleicht haben auch wir so unsere Vorstellungen vom Frieden Gottes. Wünschen uns, dass auf der Welt mehr Friede herrscht. Hoffen vielleicht, dass all die Nervensägen des Alltags uns in Frieden lassen. Vielleicht glauben wir, endlich zufrieden zu sein, wenn Gott endlich alle Zerrissenheit in unserer Familie von jetzt auf gleich mit einem Wort zunichte macht, damit Friede ist. Ja, vielleicht ist der Advent eine Möglichkeit, neu die Versöhnung zu suchen, im eigenen Bekannten- oder Familienkreis. Ja, Jesus wird der ganzen Welt Frieden verordnen. Er hat sein Friedensreich schon begonnen, unter uns und mit uns. Doch er kommt einfach mit Esel. Und er gibt uns Frieden, wie ihn die Welt nicht gibt. Sein Frieden ist mehr als Waffenstillstand. Sein Friede ist höher als alle menschliche Vernunft, schreibt Paulus in dem bekannten Segenswort im Philipperbrief. Und dieser König kommt, dafür steht Advent, Grund zur Freude. Und wir sind ermahnt, diesen schlichten König nicht nur in Bethlehem, sondern einmal mehr in unserem Herzen groß werden zu lassen. Ja, vielleicht sogar ganz neu einziehen lassen, dass er ausräumen und einräumen darf. Ich habe eine Advents-Herausforderung für uns mitgebracht, Advents-Challenge. Besuche in diesen Tagen des Advents einen Menschen, der vermutlich noch nicht verstanden hat, was Advent bedeutet. Wenn Besuch schwierig ist, vielleicht zum Telefonhörer greifen. Denke nach, bete dafür und mach dich auf. Dein König kommt zu dir. Er ist gerecht und ein kompetenter Helfer. Er ist unsere Zuversicht und Stärke in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darüber freue ich dich sehr. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir Advent feiern dürfen. Und ich bin gespannt, was du uns in diesen Tagen des Advents neu groß und wichtig machst. Bitte lass uns zur Ruhe kommen. Es ist so schwer geworden, wenn so viel um uns herum dröhnt, sei es zu Hause oder auf der Straße. Herr, du kannst unserem aufgewühlten Bewusstsein dennoch Frieden geben und uns Momente der Ruhe ermöglichen. Danke für die Gemeinschaft und für diesen Abend. Amen.